Hallo Daniel.
Hallo Thomas.
Frohes neues Jahr.
Frohes Neues. Was trinkst du da? Lass mal trinken.
Ein Dark and Stormy ohne Dark.
Oh, das ist schön. Das ist quasi eine Limettenlimonade.
Ja, genau.
Ich habe ein Campari-Soda.
Sehr gut. So, für das Jahr habe ich mir vorgenommen, mehr Philosophie zu wagen. Und deshalb steige ich jetzt mal mit einer Kerndisziplin ein. Ich mache jetzt Ontologie und wir gehen ad fontes. Ich habe mir jemanden rausgesucht, der so richtig Ontologie macht. Der redet über das Sein oder das Seiende oder das Seiend. Schwer zu sagen. Ich lese mal vor, Parmenides. Wohlan, so will ich denn sagen, nimm du dich aber des Wortes an, das du hörtest, welche Wege der Forschung allein zu denken sind. Der eine Weg, das ist, ist, und das Nichtsein nicht ist, das ist die Bahn der Überzeugung, denn diese folgt der Wahrheit. Außerdem gilt noch, dasselbe ist Denken und Sein. So, das ist doch schon mal ein guter Anfang für dieses Jahr. Und ja. Das war mein ontologischer Beitrag.
So, okay. Was ist denn Ontologie eigentlich, Thomas?
Tja, eine gute Frage. Ich habe ja schon so ein bisschen gewitzelt darüber, dass allein schon bei diesem Parmenides-Zitat nicht ganz klar ist, wie es zu übersetzen ist. Das heißt, das ist wieder eine Übersetzungsfrage. Wie wir später noch feststellen werden, ist Ontologie eine hessische Erfindung, keine griechische, aber das Wort ist zumindest griechisch und heißt so viel wie Lehre vom Seienden, von den Seienden oder vom Sein.
Ja. Es ist ja doch bemerkenswert, dass man Parmenides als Begründer der Ontologie anführt, weil er halt vom Seienden oder vom Sein spricht. Und das Grundproblem, das Parmenides da stellt, ist ja zunächst einmal gar kein das Sein betreffendes Grundproblem, sondern es betrifft eigentlich nur die Rechtfertigbarkeit der Rede. Die Passage, die du vorgelesen hast, legt das ja sehr nahe. Erst einmal gibt es eine Aufforderung an den Leser, zu prüfen, was da gesagt wird. Prüfe, ob das, was ich da sage, auch wirklich einleuchtend ist. Und zum anderen wird das, was abgegrenzt wird von dem Weg, dass man über das Sein reden kann, was offensichtlich etwas ist, was vorgegeben ist, nämlich der Weg, dass man nicht über das Nichtseiende sprechen kann, weil da ja gar nichts ist, worauf man sich beziehen kann. Zunächst mal eine Problematisierung der Ja, des Selbstwiderspruchs in der eigenen Rede, das ist eine logische Hinsicht. Ja, das ist deswegen bemerkenswert, weil in der Antike natürlich das, was wir so heute Ontologie nennen, eigentlich nicht existiert. Die antike Fragestellung macht diese Differenzierung nicht mit, die wir so mit unseren neuzeitlichen Begriffen zwischen Ontologie, Erkenntnistheorie und so weiter, Logik, führen, sondern die Antike hat andere Fragen. Und in diesen Fragen taucht natürlich auch auf die Frage, wie das so ist, wenn man sich auf Gegenstände bezieht, die vorgegeben sind. Wer beschäftigt sich denn da sonst noch mit?
Naja, wir haben bei Parmenides schon ein Seitenhieb auf andere Leute, die offenbar das Gegenteil von dem sagen, die so schlimme Sachen sagen wie, dass das Nichtseiende doch irgendwie ist. Und man kann vermuten, dass das ein Angriff auf Heraklit ist, der also noch ein bisschen früher sein könnte als Parmenides. Da gibt es eine Debatte drum, wer da früher ist und wer nicht. Ich nehme aber an, Heraklit ist der Frühere, auf den Parmenides dann reagiert. Zumindest legt es diese Formulierung nahe. Und schon Heraklit problematisiert ein bestimmtes Verständnis von eigentlich von Prädikation. Also die Frage ist, wie reden wir eigentlich und wie reden wir über was? Und wir sagen ja ganz oft, das und das ist so und so oder auch, und bei den Griechen ist das nicht so ganz klar getrennt, das existiert. Also es ist im Sinne von, es kommt irgendwie vor. Und da gibt es sozusagen gewöhnliche Weisen der Rede und Heraklit hält dagegen, dass die eventuell nicht unbedingt stimmen müssen, sondern dass zum Beispiel es vorkommen kann, dass etwas in einer Hinsicht so, in der anderen so ist, vielleicht auch in ein und derselben Hinsicht so und nicht so und kommt also über diese Differenzierung in das Nachdenken darüber, wie sich's denn mit Sein und Nichtsein und so weiter verhält. Und Parmenides nimmt das auf und problematisiert es eben weiter. Also er problematisiert schon die Problematisierung. Wenn man die Geschichte der dieser Diskussion kennt, dann weiß man, Platon wird auf Parmenides wieder Bezug nehmen und also dessen Problematisierung von Heraklit wieder problematisieren. Aristoteles nimmt dann darauf Bezug. Also das ist eine lange Diskussion, die sich, wie du richtig sagst, darum dreht, was können wir plausiblerweise sagen? Also es geht nicht darum, über das Seiende zu sprechen. Das tun wir in gewissem banalen Sinne eh, in dem Augenblick zum Beispiel, in dem wir über Zahlen reden oder so. Und da kann man aber streiten, und auch das ist wieder eine Frage, was wir sagen können. Ist das, von dem wir normalerweise sagen, es ist zum Beispiel, der Laptop ist an, ist das Seiendes in einem eminenten Sinne? Wollen wir das sagen oder wollen wir was anderes sagen? Und was folgt daraus, wenn wir das sagen? In dem Sinne gibt es ganz viele antike Denker, die sich damit beschäftigen, auch wenn sie es nicht so nennen. Mindestens aber Heraklit, Parmenides, Platon, Aristoteles, um schon mal so Big Four zu nennen.
Ja, wobei gerade diese Problematisierung erscheint mir eben, wenn man mal diese neuzeitliche Kategorisierung weglässt, dann doch eher die Erschließung von Bezugsmöglichkeiten zu sein als das Reden über Seiendes. Das scheint mir eine Rückprojektion zu sein von Begrifflichkeiten, die schon feststehen. Ja, also wenn wir uns diese auch frühgriechische Diskussion vor Platon mal genau anschauen, dann sehen wir, dass sowohl Philosophen, die wir dann so in der Rückschau so nennen können, als auch Sophisten natürlich diese Bezüge ausbeuten. Also bestimmte Sophisten beuten die Möglichkeit aus, zu sagen, in einer Hinsicht ist es, in einer anderen Hinsicht ist es nicht, sind Täuschungen, sind Fiktionen, sind Möglichkeiten und so weiter. Also die Frage zu stellen, wie beziehe ich mich eigentlich, worauf genau und beziehe ich mich, und das ist auch so eine implizite Sache, die in der antiken Philosophie sichtbar wird, beziehe ich mich eigentlich auf alles immer nach der Vorgabe, wie ich mich eben auf einen Gegenstand, einen Stein, eine Pflanze beziehe. Wobei es auch da nochmal einen Unterschied gibt. In der griechischen Denken gibt es nicht diese neuzeitliche Einteilung von einem singulären Denken, das irgendwelchen Dingen gegenüberstehen würde, sondern diese Dinge werden zunächst einmal als lebendige Dinge gedacht. Steine sind defizitäre Dinge. Das, was tatsächlich als Seiendes erscheint, ist etwas, was sich von sich selbst her bemerkbar macht. Also Pflanzen, die sich öffnen, wieder schließen, die wachsen, die gedeihen, die vergehen, Tiere, die wachsen und so weiter. Das ist eher so ein bisschen das, worauf man sich im griechischen Denken bezieht, wenn man Seiendes im vollen Sinne meint. Und dann sieht man schon den großen Unterschied zu dem eher bauklötzchenhaften Verständnis der neuzeitlichen und modernen Philosophie. Insofern.
Zudem ja, ganz eine Klammer noch, zudem ja spätestens dann in der Spätantike bei so Leuten wie Plotin gar keine Trennung mehr gemacht wird zwischen Sein und Denken. Also auch da hat man als Reaktion auf andere Entwicklungen schon Denkformen, die diese Trennung da das Sein als Gegenstand und hier das Denken als Subjekt gar nicht mehr kennen, sondern die eine Form der Identität postulieren, was gute Gründe hat, sodass wir auch da nicht mehr sagen können, es gibt das Denken hier und das Sein da, zumal es eben auch da unterschiedliche Denkformen gibt. Also unterschiedliches Denken ist den Dingen unterschiedlich nah und bezieht sich auch auf unterschiedliche Dinge. Auch da ist also eine Kategorisierung, auszuschließen, die ein einfaches Subjekt-Objekt-Verhältnis aus der Neuzeit zurückprojiziert.
Ja, eine weitere Projektion ist die Annahme, dass das ontologische Denken der Antike sich in irgendeiner Art und Weise verbinden ließe mit dem, was man so in der späten frühen Neuzeit, also in der Neuzeit Aufklärung moderne Erkenntnistheorie genannt hat. Und dass es gewissermaßen so etwas ist wie Empirie, bevor es Empirie gibt. Das ist natürlich etwas, was auch eine Schwierigkeit der Rückprojektion ist. Denn wenn wir uns die antike Philosophie mal ansehen, dann gibt es erst einmal eine bunte Vielfalt von Bezugsmöglichkeiten. Und es gibt eben keine vorausgesetzte wissenschaftliche Perspektive. So etwas wie Wissenschaft im Sinne einer naturwissenschaftlichen Fragestellung wird überhaupt erst erschlossen und entworfen. Vieles davon finden wir bereits bei Aristoteles, wobei dort weniger begrifflich als eher programmatisch im Sinne zum Beispiel der Unterteilung von bestimmten Formen von Seiendem. Also eine Einteilungsphilosophie, die vielleicht auch eher enzyklopädisch funktioniert und weniger jetzt im Sinne einer argumentativen Auseinandersetzung, aber eben auch die Verbindung mit Prinzipienproblemen, also mit Grund- und Grenzbegriffen, wie eben dem Höchsten, dem Göttlichen oder der Seele, die dem Göttlichen ja auch irgendwie verwandt sein soll, oder eben auch den letzten Dingen, auf die Bezug genommen werden können, auf die Bezug genommen werden kann. etwa die Materie, die selbst als sie selbst sich immer entzieht, die also immer nur in Form eines Eidos, einer Erscheinung, einer Gestalt erscheinen kann. Also bestimmte Grund- und Grenzbegriffe, mit denen das Denken versucht, seinen Weltbezug zu klären. Und wenn wir versuchen, sozusagen unser modernes Begriffsverständnis von Subjekt, Objekt und Objekt eben als Ding, das Eigenschaften hat, da drauf zurückzuprojizieren, dann nehmen wir gewissermaßen das vorweg, was dort überhaupt erst in der Entwicklung begriffen ist und was dort wesentlich vielfältiger ist als zum Beispiel moderne Ontologien des 20. Jahrhunderts, das so begreifen.
Ja, und Aristoteles ist natürlich ein gutes Stichwort, denn Aristoteles ist mal der erste Anlaufpunkt oder der wichtigste Anlaufpunkt, wenn man so eine Vulgärgeschichte irgendwie der Ontologie sich anguckt. Denn die Formulierung, wir müssen das Seiende als Seiendes betrachten, ist eben eine, die aus Aristoteles Metaphysik kommt, und das wird so als programmatische Formulierung für alle Ontologie benutzt. Und dann kann man auch sagen, es gibt irgendwie andere Ontologien, die sich dann mit Unterklassen oder speziellen Seienden oder so beschäftigen. Also diese Einteilungen, die stammen oder die kommen bei Aristoteles vor. Ob sie von Aristoteles stammen, kann man natürlich bezweifeln. Auch bei Platon gibt es natürlich schon diese Unterscheidungen. Mir scheint es auch noch wichtig zu sein, das Unterscheiden ist das Interessante, nicht die Unterscheidungen. Also es geht auch bei Platon, glaube ich, nicht hauptsächlich darum, dass man dann da mit einer Liste rausgeht, die sagt, okay, was für Arten von Seiendem haben wir denn? Unsichtbares, aber Ewiges und dann noch Sichtbares und Vergängliches und so. Es gibt diese Unterschiede und die macht er fest und so, aber das ist sozusagen nicht das Interessante, sondern wie wir damit umgehen und was das bedeutet, welche Unterschiede wir machen können, warum wir sie machen sollten und so weiter. Das ist das Interessante. Das entspricht aber eben einem bestimmten Verständnis von Ontologie, was heute sehr weit verbreitet ist, nicht mehr. Denn heute meinen wir mit Ontologie oft auch Liste von entweder Dingen, die existieren, oder Liste von Existenzweisen. Und das kann man, wenn man das unbedingt will, irgendwie aus den antiken Texten rausbrechen, aber es ist überhaupt nicht die Hinsicht, unter der die selber arbeiten.
Ja, man muss bei Aristoteles eben durchaus diese Vorlesungssammlung oder diese Sammlung von Pragmatien, die dann spätere Leser, muss man da sagen, als Tametata Physica zusammengestellt haben, nämlich erst nach der römischen Rezeption dieser aristotelischen Texte, muss man eben genau lesen. Aristoteles gibt vier Bestimmungen der Philosophie, nicht eine. Und zwei davon sind zunächst einmal ja, methodischer Natur. Die eine ist eine, die sich einfach auf das Begründen der Philosophie bezieht. Philosophie ist begründende Rede, sucht nach Gründen, mit denen man überzeugen kann. Das andere ist Philosophie als Prinzipienforschung, die nach sozusagen dem höchsten Prinzip sucht, ja, aber sehr allgemein gefasst. Und dann gibt es die dritte, die dann sagt, Seiendes, insofern es Seiendes ist. Und dann kann man sagen, ja gut, das betrifft eben auch eine Grenzfigur. Insofern man eben sagen kann, das Seiende ist eben irgendwo auch zu Ende und zu Ende bestimmt und zu Ende bestimmbar. Und insofern kann man darin sozusagen einen Vorläufer dessen sehen, was dann später empirische Wissenschaft wird, weil das bei Aristoteles eben so noch nicht getrennt und unterschieden wird. Und die vierte ist dann eben der explizite Bezug auf das Göttliche, ja, also auf die unendliche Usia, die die Bedingung der Möglichkeit von allen anderen endlichen Usiae sind, ist. Und wenn man das sich genau anschaut und dann auch ansieht, wie Aristoteles eigentlich über das redet, was man dann später als Substanz übersetzt hat, dann sieht man, dass es bei Aristoteles eigentlich eher um die Vielfalt der Bezugsmöglichkeiten darauf geht. Das ist die Kategorisierung. Aristoteles macht keine Listen von Dingen, sondern er macht eigentlich Listen von Bezugsmöglichkeiten. Und von Bezugsmöglichkeiten auf diese Bezugsmöglichkeiten. Also etwas, was ich als zugrunde liegendes betrachten kann, kann ich außerdem in der Hinsicht des zugrunde liegenden noch in folgenden drei anderen Hinsichten betrachten. Ich kann darüber so und so reden. Das Legeteil ist das Wichtige. Und insofern gibt es immer eine grundlegende logische Auseinandersetzung darüber, wie kann ich gerechtfertigt über die Dinge sprechen. Die moderne Ontologie und auch die neuzeitliche Ontologie verdreht das ins Inhaltistische und macht daraus gewissermaßen eine Art von eben Listendarstellung von Dingen oder eine Art von, ja, Stempel, ja, also dass man insbesondere die analytische Ontologie ausgehend von Quine versucht, die Welt einfach einzuteilen in Dinge, die so sind und Dinge, die so sind und Dinge, die gar keine Dinge sind. Und gewissermaßen so eine Art sortales Verständnis von Wirklichkeit aufzubauen. Das liegt jemandem wie Aristoteles völlig fern, weil er sich nicht mit einem normativen Konzept von Wirklichkeit auseinandersetzt, sondern mit der Frage, wie beziehe ich mich auf unterschiedliche Dinge und oder Unterschiedliches, was mir in der Welt begegnet und wie rechtfertige ich die Rede darüber. Und selbst wenn Aristoteles sehr viel gemacht hat, bedeutet das nicht, dass sozusagen alles, was er gesagt hat, dann auch alles ist, was es gibt, ne? Es gibt ja bestimmte Themen, die Aristoteles nicht zum Thema gemacht hat. Oder wir wissen eben nicht, ob er das nicht vielleicht in seinen Dialogen gemacht hat. Wir wissen, dass er in der Logik einen anderen Weg gegangen ist als Platon. Wir wissen auch, dass das, was er macht, etwas ist, was bei Platon anders aussieht. Und insofern müssen wir Aristoteles eben auch als unvollständige perspektivische Form der Philosophie betrachten. Aber das Bemerkenswerte ist doch, dass Aristoteles genau das Gegenteil geworden ist in der philosophischen Tradition. Er wurde zum Begründer von weitreichenden Formen des Denkens.
Ja, ob er das wollte oder nicht, genau, und ob die zu Aristoteles passen oder nicht. Mir scheint ein fruchtbarer Ansatzpunkt in den Überlegungen zur Ontologie einer zu sein, den du auch schon gewählt hast, nämlich gegen was wird Ontologie eigentlich abgegrenzt? Und es gibt bei Aristoteles natürlich eine dezidierte Logik, deren Verhältnis ist aber ganz anders als zum Beispiel in der Moderne. Also bei Husserl hat man die Entgegensetzung Logik und Ontologie als ein korreliertes, aber dann differenziertes. Das eine beschäftigt sich mit den Denkakten, das andere mit den Inhalten und so. Und das ist ja zum Beispiel eine Differenz, die konträr ist eigentlich zu denen, die wir jetzt skizziert haben. Und dasselbe gilt für das Verhältnis von Logik und Ontologie in manchen Teilen der analytischen Philosophie, ist aber auch für die Geschichte, glaube ich, nicht ganz unwichtig. Denn Ontologie wird ja abgegrenzt, also unterteilt in sich und abgegrenzt gegen anderes. Und auch Heidegger, auf den wir nachher vielleicht noch kurz zu sprechen kommen müssen, benutzt die Vorstellung der Ontologie ja, um das, was er macht, abzugrenzen gegen was andere machen. Also Ontologie wird immer auch benutzt, um Grenzen zu ziehen. Und vielleicht sollten wir doch kurz auf die Begriffsgeschichte eingehen, denn da ist es auch so, dass der Ausdruck Ontologie eigentlich designt wird, um ja, Begriffspolitik zu betreiben, oder?
Ja, schon. Also man muss klar haben, dass viele philosophische Begriffe, die wir heute als Kategorisierungen verwenden, ihren Ursprung haben in der philosophischen Polemik. Also typische Beispiele sind zum Beispiel der Begriff deutscher Idealismus. Das ist eine nachträgliche Bezeichnung eben einer bestimmten Epoche der Philosophie, die pejorativ, also abwertend gemeint ist. Idealismus im Unterschied zu einem Realismus. Ja, das Hegel nicht weniger realistisch denkt als eben diejenigen, die sich dann später Realisten nennen. Das fällt jedem auf, der Hegel liest. Aber in der nachträglichen Betrachtung wird eben diese Unterscheidung aufgemacht, um sich davon zu distanzieren. Ein anderes Beispiel kommt aus der Ethik. Die Utilitaristen, die ihre eigene Sichtweise natürlich als die beste ausweisen wollen, bezeichnen die andere Ethik, gegen die sie sich abgrenzen wollen, als Pflichtenethik und meinen das auch abwertend. Eine deontologische Ethik, die sagt, man hat eben eine festgelegte Pflicht, etwas zu tun, das ist so und das darf man nicht hinterfragen. Das ist also eine dogmatische Form von Ethik vorgestellt, ist offensichtlich irgendetwas theologisch Begründetes, ja. Und dagegen setzt man jetzt die pragmatische, utilitaristische Ethik. Heute spricht man wie selbstverständlich von einer deontologischen Ethik, wenn man zum Beispiel Kant oder etwas anderes thematisiert und zieht leider auch immer diesen pejorativen, diesen abwertenden Begriff mit. Und bestimmte Formen von Ethik tauchen in dieser Auseinandersetzung gar nicht mehr auf. Wenn man alles aus der Perspektive des Utilitarismus betrachtet und akzeptiert, wie er die Welt sich einteilt, dann kann man nur noch so jemanden wie Aristoteles als Tugendethik als dritten Begriff einführen. Und darüber hinaus Tugendethik, utilitaristisch und deontologisch gibt es dann kaum noch etwas. Das, was als Vernunftethik in der gesamten Philosophiegeschichte sich immer wieder zeigt, also als vernunftlogisch begründete ethische Postulate, das taucht in dieser gesamten Debatte des 20. Jahrhunderts nicht auf. Ethische Texte aus 2000 Jahren werden plötzlich irrelevant, wenn sie nicht theologisch irgendwie aufgegriffen werden. Also man sieht auch, Begriffspolitik spielt heute noch eine Rolle, Aber das passiert auch schon eben im 16. Jahrhundert. Und die kurze Geschichte ist, dass man sich überlegen muss, wer tritt da eigentlich gegen wen an im 16. Jahrhundert. Und das kann man an einer Figur festmachen. Das ist Martin Luther, der sich gegen die katholische Kirche stellt, sehr klar sieht, dass die katholische Kirche sich auf Aristoteles als Autorität beruft. Und man muss sich jetzt folgendermaßen vorstellen, in dem Moment, wo Luther sich gegen die katholische Kirche stellt, ist ja alles um ihn herum bereits katholisch. Das heißt, das, was er vertritt, muss überhaupt erst geschaffen werden. Da gibt es noch keinen Protestantismus, es gibt noch keine protestantischen Universitäten, es gibt keine protestantischen Schulen. Alles ist aus seiner Sicht römisch-katholisch. Das heißt, die Protestanten vertreten nicht einfach nur eine Idee, sie müssen auch Kulturpolitik betreiben, sie müssen eigene Schulen aufbauen, sie müssen eigene Universitäten aufbauen, sie müssen Macht akkumulieren, sie müssen Landesfürsten auf ihre Seite bringen und diese Landesfürsten müssen ihre Gelder zur Verfügung stellen, um dann eben Ausbildungsstätten für zukünftige Protestanten, einzurichten, weil sonst der Protestantismus nach einer Generation wieder tot ist. Das heißt, es ist eine kulturpolitische Bewegung. Und Martin Luther sagt in diesem Moment, wenn wir etwas wie ein Bildungsprogramm für diese jungen Protestanten aufsetzen wollen, dann müssen wir vermeiden, dass wir ihnen etwas vorsetzen, was ihnen die Brücke zur römisch-katholischen Kirche erleichtert. Wir müssen ihnen das unmöglich machen, zurückkehren zu können. Und wir müssen natürlich unseren Gegnern unmöglich machen, zu sagen, ach, was ihr da macht, ist ja ungefähr das Gleiche, was wir machen, kommt doch wieder zurück. Also hat er seinen Freund Philipp Melanchthon angewiesen, ein Programm zu erstellen, das so zusammengestückelt ist. Also ein bisschen Aristoteles ist drin, aber ist eher unverfänglich. Viel Cicero, viel römische Philosophie, viel hier, viel da. Ein protestantisches Bildungsprogramm, das Melanchthon-Programm, das dazu führen soll, dass man also junge protestantische Gelehrte ausbildet, die ja sozusagen an der Front in dieser Auseinandersetzung stehen. Und das Problem ist natürlich, nachdem Luther tot ist, wird um sein Erbe gerungen. Und Philipp Melanchthon gerät unter Druck, unter anderem von den Gnesiolutheranern, die sowas sagen wie, wir sind die wahren Lutheraner, das, was du da machst, verkauft uns eigentlich schon an die katholische Kirche. Es ist schon zu viel von dem drin, was die katholische Kirche macht. Wir brauchen ein noch strengeres Konzept. Also gibt es eben die übliche ideologische Auseinandersetzung. Und diese ganze Sache, die sich bis Mitte des Jahrhunderts vollzieht, gerät dann immer weiter unter Druck und zwar von zwei Seiten. Das eine ist die andere Seite des reformierten Glaubens, nämlich der Calvinismus, der sich in einer gewissen Distanz zum lutherischen Protestantismus entwickelt hat. Und in diesem Calvinismus gibt es einen Gelehrten, der Petrus Ramus in Frankreich, einen Calvinisten, der ein Bildungsprogramm erstellt, das dialektisch aufgebaut ist, das sehr stark an konkreter Diskussion orientiert ist, an rhetorischen Figuren orientiert ist, das sehr viel schlagkräftiger ist als das etwas altbackene Konzept der Lutheraner. Und das heißt, man gerät unter Druck, jetzt mal mit den anderen Reformierten mithalten zu müssen. Und das andere Problem, das ab Mitte des Jahrhunderts etwa bis dann ungefähr zum letzten Drittel des Jahrhunderts immer mehr Druck aufbaut, ist die Entstehung einer neuen katholischen Bildungselite, die genau dazu angetreten ist, die Reformation rückgängig zu machen. Also eigentlich eine gegenreformatorische Bewegung, die natürlich auch in ihre Konflikte mit der großen Mutterkirche gerät. Und das sind die Jesuiten in Portugal und in Spanien. Und diese Jesuiten beginnen nun mit einer neuen Aristoteles-Interpretation, die viel schlagkräftiger sein soll. Also Aristoteles ist hier tatsächlich ein Mittel sozusagen der kulturpolitischen Durchsetzung. Und insbesondere Suarez erstellt eine Aristoteles-Interpretation, die so, ja, wie soll man sagen, die so attraktiv ist, dass die Protestanten jetzt sagen, Mist, wir müssen irgendwas machen. Wir brauchen Aristoteles in unserem Curriculum. Wir müssen die Leute ausbilden, weil sonst kommen die Jesuiten und mit unserem Programm, das wir haben, können wir da nicht dagegen halten. Aber es gibt immer noch das Verdikt Luthers, dass Aristoteles nicht gemacht wird und er hat dieses Verdikt an einen bestimmten Punkt gebunden, an einen sehr deutlichen Punkt, nämlich insbesondere, wenn man sich auf Aristoteles beruft, dann darf man sich nicht auf Aristoteles Theologie berufen. Denn für den Protestantismus ist genau eine dieser Sünden der römisch-katholischen Kirche, dass sie versucht, mit der Philosophie den Glauben sozusagen autoritativ zu stützen und zu begründen. Und für Luther ist eben der Bezug zu Gott ein unmittelbarer Bezug oder ein unmittelbarer Bezug, ein Bezug, der nicht durch die Philosophie begründet wird, insbesondere für den späten Luther. Und deswegen verbietet er, dass man, wenn man sich auf Philosophie und dann natürlich insbesondere den Philosophen Aristoteles beruft, dass man eben dann theologisch argumentiert. Jetzt sind die Protestanten vor folgendem Dilemma. Sie müssen irgendwie diesen neuen Aristoteles aufnehmen. Und die Jesuiten haben natürlich überhaupt kein Problem, die theologische Begründung oder die theologische Thematik von Aristoteles aufzunehmen. Andererseits dürfen die Protestanten das nicht tun. Ja? Und sie haben natürlich diesen Druck von dem kalvinistischen Bildungsprogramm. Es gibt dann welche, die bestimmte Mischungen machen, die mischen das eine mit dem anderen und versuchen irgendwie das auszubalancieren. Aber gegen Ende des 16. Jahrhunderts entwickelt sich dann eine Bildungsbewegung, die anfängt, sich den Aristoteles von den Jesuiten zu borgen. Im Prinzip tippen sie Suarez ab, machen ihn zu einem protestantischen Suarez gewissermaßen, also einer protestantischen Aristoteles-Interpretation, streichen aber den theologischen Bezug. Und dafür kommt jetzt ihnen zugute, dass Aristoteles eben die Philosophie in dieser Vorlesungspragmatiensammlung Metaphysik auf vierfache Weise bestimmt hat. Problematisch ist die vierte Bestimmung, die theologische Bestimmung. Unproblematisch ist die Bestimmung, dass es um Gründe geht und dass es um Prinzipien geht, weil das ist das, was auch die Protestanten vertreten. Das, was übrig bleibt, ist die Bestimmung des Seienden, insofern es Seiendes ist. Und deswegen bezieht man sich eben auf Aristoteles in dieser Hinsicht und schafft den neuen Begriff Ontologie, um diese von den Jesuiten geklaute Aristoteles-Interpretation als eigene ausgeben zu können, zu sagen, das ist jetzt unsere protestantische Ontologie. Und die Nachgeschichte ist vielleicht bekannt. Es gibt dann ja im 17. Jahrhundert mehrere Auseinandersetzungen, Herausforderungen, insbesondere von England her, Bacon, Descartes, andere, die das hinterfragen, die dieses Konzept von Ontologie hinterfragen. Übrigens Descartes mit einem jesuitischen Hintergrund und durchaus einem sehr klassischen antiken Metaphysikverständnis, also eigentlich eine Art Restauration. Ja? Also Descartes ist nicht irgendwie der Neuerer, sondern er nimmt eigentlich ein altes Verständnis und setzt es gegen das Neue der Protestanten. Also er gibt es so ein bisschen Handgemenge. Der Dreißigjährige Krieg bricht aus. Europa ist sowieso verheert. Das heißt, wenn wir dann so über das letzte Drittel des 17. Jahrhunderts sprechen, was passiert mit der protestantischen Aristoteles-Interpretation? Sie wird aufgegriffen, wird kombiniert mit Formen des Kartesianismus, der dann plötzlich annehmbar erscheint, und man übersetzt sie ins Deutsche. Und Anfang des 18. Jahrhunderts, Christian Wolff veröffentlicht Texte, die auf Deutsch erscheinen, die bei Bauern im Regal stehen, wo Philosophie auf Deutsch tatsächlich herausgefunden. Christian Wolff ist sehr populär und er macht eigentlich eine populäre Philosophie, in der diese protestantische Schulphilosophie als Wolffianismus dann einen Siegeszug antritt. Und das ist eigentlich die Begriffsgeschichte des Begriffs Ontologie. Und dann kann man auch verstehen, warum es diese Rückprojektion in die Antike gibt, weil ein so populäres Philosophieverständnis natürlich bis hin zu Kant, bis hin zu Hegel die Philosophie prägt.
Und als seine historische Fußnote, der Ausdruck wurde offenbar geprägt von einem Rudolf Gockel oder Göckel, Goklenius,
Genau.
der eben aus Waldeck stammt. Das heißt also, die Ontologie, und zumindest der Ausdruck Ontologie, ist eine hessische Erfindung.
Eine hessische Erfindung, genau.
Eine hessische Erfindung. Und dieser Siegeszug der Ontologie, den du angesprochen hast, der wird in gewissem Sinne ja von Kant gestoppt, der an verschiedenen Stellen darüber spricht, irgendwie auch recht markig, ne, dass der hehre Name einer Ontologie muss sagen, ersetzt werden durch eine Analytik des Verstandes. Diese ganze kopernikanische Wende, die sogenannte von Kant, ist gegen bestimmte Annahmen aus dieser Ontologie gerichtet. Und dann irgendwann haben wir also da einen Bruch dieses Siegeszugs. Bei Hegel taucht es dann noch auf. Und dann, ja, dann ist der Begriff, so scheint es mir, freigegeben und wird dann von der einen oder anderen Seite neu besetzt. Und dann kommen wir so langsam ins 20. Jahrhundert, also über den Neukantianismus und so, haben wir dann im 20. Jahrhundert eben so Leute wie Husserl, den schon erwähnten, der irgendwie auch versucht, ontologisch zu arbeiten, aber aus seiner speziellen phänomenologischen Perspektive. Nikolai Hartmann, der eine Ontologie entwickelt. Also der Ausdruck wird dann wieder aufgenommen und in ganz andere Art und Weise benutzt. Und ich habe vorhin ja schon ganz kurz Heidegger erwähnt, der eben eine sogenannte Fundamentalontologie entwickelt und von dem wir auch die Schlagwörter haben wie ontologische Differenz und ontik und ontologisch oder ontisch und ontologisch und solche
Bei
Sachen.
Heidegger muss man immer bedenken, Heidegger meint das nicht ernst. Also wenn er von Fundamentalontologie spricht, dann ist das ein ironischer Begriff. Es geht darum, der Ontologie ist schon fundamental. Ne? Das ist auch Heidegger bekannt. Seine Fundamentalontologie ist gewissermaßen eine ironische Fundierung der Ontologie, die sozusagen dem zugrunde liegt, was er attackiert. Das sind die Neukantianer, das ist die theoretische Philosophie seiner Zeit. Vielleicht kann man noch eine Sache bemerken. Ontologie wird zu einem Begriff non grata. Dieser Begriff impliziert immer irgendetwas Theologisches und Problematisches. Insbesondere die analytische Philosophie lehnt das dann irgendwann eine Zeit lang vollkommen ab, bis das dann wieder restituiert wird. Aber die aristotelische Metaphysik, also die Grundlage dieser Ontologie, die wird wie selbstverständlich zur Grundlage zum Beispiel von Freges formaler Logik, der gesamten analytischen Philosophie, die mit Substanz und Eigenschaften und dieser ganzen Logik die aristotelische Begrifflichkeit vollständig übernimmt. Das heißt, wir haben einen impliziten Aristotelismus und einen expliziten, und der explizite wandert dann durch die deutsche Philosophie. Und mit dem impliziten haben wir es bis heute zu tun, wenn die analytische Philosophie ihren uneingestandenen Wolfianismus zu etwas erklärt, was irgendwie innovativ und neu sein soll, obwohl es eben aus dem 16. und 17. Jahrhundert stammt.
Ja. Eine Figur, die man dabei natürlich auch nennen muss, ist Brentano, der eine, naja, sagen wir mal, spezielle Aristoteles-Interpretation vorgelegt hat, die aber sehr, sehr einflussreich war und bei dem ja auch Husserl gehört hat. Vielleicht verlegen wir Heideggers Ontologie zu Heidegger und weisen zumindest mal darauf hin, dass er feststellt, oder weisen nur darauf hin, dass er feststellt, mit Aristoteles der Ausdruck sein kann alles Mögliche heißen, aber nicht nur der Ausdruck sein, sondern es gibt sowas wie ein vorgängiges Verständnis von dem, was es heißt, zu sein. Und das wird dann Heideggers Thema. Das ist also ein Hinterfragen von Voraussetzungen, mal wieder, wie das so ist in der Philosophie. Und zwar eine Hinterfragung, eine Reflexion, die sich um Seinsverständnisse herum aufbaut. Und das ist also schon auch Ontologie in einem gewissen Sinn. Und Heidegger macht dann eben den Unterschied zwischen einer expliziten Reflexion und Auseinandersetzung. Also beschäftige ich mich damit, was ich eigentlich glaube, was es heißt zu sein, oder benutze ich das einfach so unhinterfragt?
Ja, wobei man bei Heidegger eben klar haben muss, es gibt den Weg über das Dasein, also über die subjektive Schiene, und es gibt den Weg über Figuren des Seins, die für Heidegger aber immer problematisch sind. Das heißt, es gibt zwar einerseits etwas, was die Welt erhält und auch einen selbst erhält, zum anderen aber sich immer entzieht. Das heißt, diese Seinsfrage wird von Heidegger nie beantwortet, und er problematisiert das auch, dass die Frage zu stellen eigentlich schon das Problem etabliert. Insofern würde ich das eben auch als eine Art Sackgasse der ontologischen Fragestellung betrachten, wenn man es als Ontologie versteht. Und der späte Heidegger hat das auch gesehen, hat das dann alles sehr, sehr schnell fallen lassen und hat daraus eine Vielfalt von Verhältnissen gemacht, in der man sich bewegt, das sogenannte Geviert, und hat die Seinsfrage immer mehr in den Hintergrund, in ein mystisches Raunen gelegt, aus dem er dann seine Ressource bezogen hat.
Ja,
Insofern, ja.
eine Sackgasse ist doch eigentlich ein schöner Punkt aufzuhören.
Ja, Ontologie ist eine Sackgasse, auch wenn man heutzutage immer noch überall mit ihr belästigt wird. Wer Philosophie treibt, sollte sich überlegen, die Ontologie einfach mal einzuklammern und das hinter den Vorhang zu schauen. Vielleicht sitzt da auch einfach nur ein Zauberer von Oz.
Darauf noch einen Schluck und bis zum nächsten Mal. Vielen
Zum nächsten.
Dank.